This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Water is a human right mit der wunderbaren Vis-a-vis. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich ganz sehr, dass ich da sein darf.
Ja, das finde ich immer sehr schön, wenn Menschen sich bedanken dafür, dass sie sich engagieren. Also, ne, so.
Aber das ist ganz komisch. Ich glaube, dass also die meisten Menschen, die ich kenne, alle freuen sich nicht nur, also alles, was so mit Viva Con Agua zu tun hat, unterstützen zu dürfen, sondern man ist auch gerne, es klingt jetzt doof, aber man ist auch gerne in deiner Gegenwart. So, weil du so einfach ein sehr inspirierender Mensch bist. Und ich glaube, das macht das auch aus, dass man so denkt, boah, man will automatisch, man will noch mehr machen und noch mehr, weil du einen so krass auch dazu animierst mit deinem Tun und Sein. So.
Krass, danke. Ich finde es gar nicht so leicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Komplimente anzunehmen. Finde ich voll das Problem. Da werde ich immer so Fremdscham, so Körper sagt ein, so wie geht man
aber
damit?
Es ist halt so, deswegen finde ich, muss man das mal auch aussprechen.
Wie bist du denn quasi, wenn du jetzt eine junge Frau dich fragen wird, wie wird man eine der, ja, ohne jetzt ein falsches Wort zu benutzen, aber der ja aktivsten weiblichen Stimmen im Hip-Hop so und was muss man dafür tun? Was würdest du dieser Person antworten?
Das Verrückte ist, dass ich das vor 10 Jahren ganz anders beantwortet hätte als heute.
Wie hättest du es vor 10 Jahren beantwortet?
Vor 10 Jahren hätte ich gesagt, du musst ungefähr einfach so ein dickes Fell haben, dass alles an dir abprallt und musst irgendwie versuchen, mit den schlimmsten Kommentaren, den schlimmsten Vorurteilen klarzukommen. Du musst damit rechnen, dass die Leute dich nicht respektieren und du musst irgendwie einfach ein Eisklotz sein, sonst schaffst du das nicht. Das hätte ich wahrscheinlich vor 10 Jahren gesagt. Und jetzt sage ich eigentlich, dass es, ich will nicht sagen, dass es leicht ist, aber ich glaube, wenn du jetzt, heute im Jahr 2020, Bock hast, als Frau im Rap stattzufinden, dann sind die Chancen, dass das funktioniert und dass du dabei auch Spaß hast, dass du respektiert wirst und dass du gehört wirst, sind viel, viel größer. Deswegen glaube ich, jetzt ist es einfach nur so, wenn man eine Leidenschaft dafür hat und wenn man sich engagiert und fleißig ist und Bock hat, dann kann das auch was werden. Aber vor 10 Jahren sah alles ein bisschen anders aus.
Ist es in einer anderen Musikgenre anders? Würdest du sagen, ist im Rock anders?
Im Rock ist es vielleicht noch ähnlicher als bei Rap. Ich weiß, dass da auch nicht so viele Frauen stattfinden, aber im Pop oder im Schlager oder so ist es was ganz anderes. Und ich würde auch sagen, dass in keiner Musikbubble wie im Deutschrap das so schwierig ist nach wie vor trotzdem auch, also auch der Unterschied zwischen wie viele Männer, wie viele Frauen finden dort statt, das ist, glaube ich, in keiner anderen Musikbranche so oder in keinem Genre, nicht Branche, so da vorhanden wie im Rap.
Warum? Hast du eine These, warum?
Es ist irgendwie, das liegt, glaube ich, alles ganz doll in den Anfängen schon verwurzelt. Es war von Anfang an wie so ein Spielplatz, wo nur Männer drauf waren und Frauen gar nicht erst darauf gelassen wurden. Und man hat irgendwie immer gesagt, nee. Und man hat irgendwie, ich bin da leider nicht so, ich bin immer nicht so gut darin, Dinge so wissenschaftlich aufzuarbeiten. Mhm. Ich kann es nur von meinem Gefühl her sagen, dass man von Anfang an die Rollen dort so klar verteilt hat, als sich Deutschrap etabliert hat und das auch leider sich, glaube ich, am Anfang die Frauen vielleicht auch nicht getraut haben und sich damit begnügt haben mit der Rolle der tanzenden Bitch im Hintergrund so. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach so schwer war für die ersten Frauen, sich dort zu etablieren, dass es dann einfach auch, es gab zu wenig Vorbilder, also gab es zu wenig Mädels, die irgendwie gesagt haben, ich habe auch Bock und die da waren, wurden halt keine Ahnung, immer nur darauf reduziert, wie sie aussehen. Deswegen hat es irgendwie so ewig gedauert und ist ja auch erst jetzt seit 5 Jahren oder so so ein Prozess, der langsam aber sicher dazu führt, dass sich die Dinge ein bisschen verändern. Aber es wird natürlich noch Ewigkeiten dauern, bis man vielleicht mal von einer Art Gleichgewicht sprechen kann.
Sind deswegen so Personen wie du oder vielleicht auch eine Nura oder so wichtig, dass sich junge Mädels daran orientieren können und sagen können, ey, will ich auch werden? Ich will Rapperin werden. Also
ich war mir das in Bezug auf meine eigene Person super lange gar nicht bewusst. Also ich war mir einfach jahrelang nicht bewusst, dass ich schon eine Art Role Model, ich finde es ganz unangenehm, es auch zu sagen, ist wie Komplimente bekommen, sich selber so unbescheiden solche Sachen anzu
Labels draufpacken.
Voll, aber ich habe es einfach, glaube ich, erst viel später begriffen, dass ich durch diese Rolle der ersten großen bekannten Hip-Hop-Journalistinnen, glaube ich, schon für viele Mädels auch so eine Tür aufgemacht habe, die gesagt haben, okay, vorher war das halt für mich wirklich nur so eine Würstchenparty, wie es oft genannt wird, und durch dich habe ich ein bisschen mehr einen Zugang dazu bekommen oder durch deine Gespräche auch mit Rappern. Und das hat vielleicht schon dazu beigetragen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass zum Beispiel Sixten oder Schwester Eva oder so einen riesengroßen Einfluss darauf genommen haben, was danach dann passiert ist und warum sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie jetzt sind.
Wird es dann in 5 bis 10 Jahren so eine Welle an wunderbaren Rapperinnen und Musikern im Hip-Hop geben, glaubst du?
Also ich finde, dass das ja jetzt schon der Fall ist, aber ich bin mir sicher, dass es in 5 bis 10 Jahren einfach viel weniger eine Rolle spielen wird, dass es einfach viel durchmischter ist und man gar nicht mehr so doll auch unterscheiden wird zwischen Rapper und Rapperin. Zumindest ist das meine Wunschvorstellung, dass das dann einfach, weil man merkt ja jetzt schon, ich konnte wirklich vor 10 Jahren, konnte man an einer Hand abzählen, wie viele Frauen in dieser Szene irgendwie vor der Kamera sichtbar irgendwie aktiv sind oder Einfluss nehmen. Und wenn du jetzt anfängst, dann könnte ich auf jeden Fall bestimmt 50 aufzählen, die eine Rolle spielen. So, natürlich sind das immer noch nicht die, die genauso einen großen Einfluss nehmen wie die männlichen Künstler, aber ich finde schon, dass sich jetzt schon viel getan hat, aber in 5 bis 10 Jahren hoffe ich, wenn alles so weitergeht und die Frauen weiterhin auch sich trauen, ihren Mund so aufzumachen, wie sie es gerade tun, dann wird sich das alles schon richtig entwickeln. Ich bin da sehr optimistisch.
Gibt es da so einen Kreis, weil ich das ganz interessant finde, weil voll oft hört man dann das Argument, dass Männer eher diese Zirkel bilden und dann zusammen Saufi, weil Sexualität spielt dann keine Rolle. Ne? Dann kannst du dir nochmal vielleicht auch anders begegnen. Und ne? Also ich arbeite ja auch mit unfassbar vielen Künstlern und Künstlerinnen zusammen und so. Und das war halt noch nie ein Thema, weil ich zeige auch sofort meinen Mittelfinger, da ist mein Ehering dran. Ne? Und du hast so, aber ich arbeite fast nur aus der Geschichte heraus mit ganz vielen männlichen Musikerinnen und Künstlern und so weiter zusammen. Und ich glaube, eine Frau in meiner Position hätte es viel, viel schwieriger gehabt.
Absolut,
und
mehr. Ja.
So. Und deswegen, und ganz oft hört man dann dieses Türkel und Männer supporten sich. Gibt es im Frauen auch? Also gibt es zum Beispiel diese 50 Rapperinnen und Musikerinnen, die du gerade erwähnt hast, kennen die sich alle? Also gibt es einen Zirkel, wo du, hast du mal drüber nachgedacht, die alle an einen Tisch zu bringen und wie so und sagen, ey, yo, wir übernehmen mal das Rap-Game und machen einfach und pushen uns gegenseitig und machen mal was zusammen.
Ich würde schon sagen, dass es kleinere Zirkel gibt und es gibt auch immer mal wieder so Veranstaltungen, wo es darum geht, dass Frauen sich gegenseitig supporten. Ich muss aber zugeben, darüber haben wir ja sogar schon mal auch gesprochen, ich glaube, ich wäre die Falsche dafür, so einen riesen Tisch zu machen, obwohl ich den Gedanken eigentlich schön finde. Aber ich habe immer noch so ein bisschen ein Problem und ich glaube, dass mir das auch manche Feministinnen übel nehmen, obwohl ich mich selber auch als eine bezeichnen würde, aber halt auf meine Art. Und ich muss zugeben, weil ich ja auch gerade meinte, meine Hoffnung ist, dass irgendwann alles gleich ist, was Männer und Frauen betrifft, dass ich gar nicht so sehr das so hervorheben möchte. Also meine Art war es schon immer, mich nicht als Frau zu sehr zu profilieren, sondern einfach als Mensch, der zufällig eine Frau ist und nur darum gekämpft habe, dass ich genauso akzeptiert werde wie die Männer, aber ich wollte mich nicht über mein Geschlecht zu viel definieren, weil ich das einfach, also meine Wunschvorstellung ist, dass das, wie gesagt, irgendwann keine Rolle mehr spielt. So. Und deswegen, ich finde es total wichtig, sich zu supporten unter Frauen und finde das auch schön, was da gerade passiert und bin auch glücklich, da irgendwie ein Teil in irgendeiner Form sein zu können, aber ich habe immer Angst, zu sehr auf die Unterschiede zu gehen und so, lieber
das, die Gemeinsamkeiten, was Integration ja befördert. Und, schöner Punkt. Und wenn du mal zurückgehst, weißt du, wie viele Interviews du gemacht hast?
Boah, das ist so. Also ich habe das kalkuliert, ich kann nicht rechnen. Deswegen, ich habe eine ganz, auch ich kann ja zum Beispiel auch nicht einschätzen, wie viele Meter bis da zum Fenster sind. Deswegen, ich kann auch ganz schwer einschätzen, wie viele Interviews ich geführt habe. Ich kann aber zum Beispiel sagen, Ich glaube, als ich bei 16 Bars damals aufgehört habe, alleine nur Videointerviews, müssen es zu diesem Zeitpunkt irgendwie so, ich glaube, so an die 700, 800 gewesen sein.
Krass.
Und zusätzlich habe ich natürlich seit 10 Jahren Radiosendung und interviewe seit 10 Jahren jede Woche mindestens einen Rap-Künstler. Ich kann nicht rechnen, wie viel das sind in 10 Jahren. Das sind
52, 520.
Gut, dann kommt das nochmal. Wie schnell kannst du denn rechnen?
Also bis ungefähr war 1,3.
Und dazu kommen ja noch andere Formate, die ich gemacht habe. Also ich würde mal schätzen, mit allem drum und dran sind wir vielleicht bei 1,5 oder so. Würde ich krass. Jetzt mal sagen.
Hast du das Gefühl, dass Menschen die Arbeit, die du zum Beispiel in deine Karriere dann auch gesteckt hast, also deinen beruflichen Werdegang, sehen? Also zum Beispiel, dass es 1500 Interviews waren, um an diesen Punkt zu kommen, weil du musst ja 50 gemacht haben, um an das Interview mit whatever, was hast du Eminem interviewt, weil du gerade ein Eminem-T-Shirt an hast?
Nö, leider nicht, aber ich ja,
kommt auch, noch.
Nee, ich muss sagen, ich habe so ein kartoffeliges Englisch, dass es wirklich ganz schlimm für mich ist. Ich würde so gerne international Interviews führen, kann es aber nicht, weil meine Sprache ist mir so wichtig und ich fühle mich im Englischen immer limitiert und deswegen kann ich es nicht.
Ah, das heißt, traurig. Du machst gar nicht auf Englisch?
Nee, ich habe ein paar Mal schon in meinem Leben das probiert, merke aber, ich komme mir dann teilweise sehr stupide vor und das stresst mich, wenn mir Worte fehlen und so und ich nicht das sagen kann, was ich will. Das
ist einfach nicht Muttersprache, ne? Meine Frau macht sich auch immer lustig, wenn ich Englisch spreche, weil sie spricht sehr, sehr gut Englisch und ich habe das ja auch lange studiert, 26 Semester und dann abgebrochen, aber spreche so ein afrikanisches Englisch fast, weil ich die meiste Zeit halt auf dem afrikanischen Kontinent Englisch und dann hat es immer so einen komischen Slang und wahrscheinlich ist es auch kulturelle Aneignung, ne? So, was man auch erstmal lernen musste, dann. Aber von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass es natürlich einfach was anderes ist.
Obwohl die meisten Menschen das wahrscheinlich eigentlich gar nicht so kritisch sehen wie man selbst und das wahrscheinlich bei dir auch dann eher sympathisch wirkt und bei mir auch gar nicht so schlimm ist, wie ich es selber wahrnehme, aber da bin ich einfach ein zu krasser Perfektionist, als dass ich das könnte. Aber genau, du warst eigentlich bei einer ganz anderen Frage, ne? Mhm. Meinst du, ob ich das Gefühl habe, dass die Menschen das sozusagen
auf dem Check haben, weil ich find voll oft werden ja dann wird Arbeit gar nicht so gesehen. Also weißt du, ich habe auch lang mit Ripke mal über sowas gesprochen, der zu mir auch gesagt hat, er hat in seiner Laufbahn noch nie einen Praktikanten gesehen, der so Gas gegeben hat wie er. Er ist halt nachts um 3 noch 50, 500 Kilometer gefahren, um am nächsten Tag irgendein für ein Foto zu machen oder weißt du, so, also wie viel Arbeit, das ist ja auch bei mir, weißt du, ich habe es auch mal meinen Arbeitskollegen Benny, mit dem ich es gegründet habe, erklärt, dass ich auch mal, um Clouseau ganz am Anfang zu treffen, nach Erfurt gefahren bin, dann 30 Sekunden trifft man halt mal so einen Musiker, um eine Verbindung aufzubauen und dann fährst du wieder heim, so, und wie viel Zeit, Energie, Investment, ne, wie viele Stunden wir gewartet haben. Ich meine, wie viele Stunden hast du gewartet, Backstage, um das Interview zu bekommen, wie viel Hustle, das wissen ja voll oft Leute. Ich habe so das Gefühl immer, so wie viel Arbeit dahinter steckt. Also ich habe bei Wu-Tang Clan, What is Human Right, 7 Stunden haben mit dem Fotograf, der nachher kommt, da haben wir gewartet auf die. Und die Leute sehen ja dann nur das Foto und denken, yo, geil und easy und Ghostface Killer und wie sie alle heißen, aber die sehen ja nicht die Zeit, die du investiert hast oder so, um dahin zu kommen. Oder wie ist das bei dir?
Ja, also wenn du das Thema Warten ansprichst, das ist auf jeden Fall auch ein ganz großes Trauma bei mir. Teilweise ging das über Tage hinweg. Ich kann mich erinnern, dass wir mal wegen eines sehr großen deutschen Rap-Künstlers in eine andere Stadt gefahren sind, wenn wir dort mit dem verabredet waren. Dann war der aber, glaube ich, zu draußen, wegen Substanzen nicht verfügbar. Dann hat er gesagt, komm, dann schlaf doch eine Nacht hier irgendwie auf meine Kosten in dem Hotel. Dann machen wir das Interview morgen früh. Dann hat man da geschlafen und wollte, also das ist ja auch so eine Sache, man hat ja eigentlich irgendwie auch noch ein Privatleben und wird natürlich eigentlich, also es war halt alles anders geplant und dann hat man da geschlafen, dann hat man sich morgens wieder fertig gemacht fürs Interview wieder, sowohl, das ist ja auch eine Sache, mental fertig machen, optisch fertig machen. Man ist ja auch trotzdem, ich war auch immer ein Stück weit angespannt vor jedem Interview und dann haben wir wieder, nachdem wir am Tag vorher auch schon, glaube ich, 5 Stunden gewartet hatten, nochmal so 3-4 Stunden gewartet in dem Hotel, um dann zu erfahren, nee, Interview findet nicht statt, wir holen das in Berlin nach am nächsten Tag. So.
Ist ja kein Problem für euch.
Mhm, klar, wir haben einfach nur so 24 Stunden dort verbracht für nichts. So. Und sowas ist auf jeden Fall öfter passiert, um dann dieses Interview dann irgendwann in Berlin zu machen. ich weiß, dass es der Mensch an sich, glaube ich, nicht böse meinte. Und ich bin dann auch niemand, der nachtragend ist und irgendwie sagt, fick dich, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber man kommt sich natürlich auch ein bisschen gedemütigt vor, weil man ist so abhängig davon. Und genau, man wird abgelehnt, aber ist so abhängig, dass man das trotzdem immer wieder mit sich machen lassen muss, weil man ist ja sein Job sozusagen. Ist ja, wenn man dann diese Künstler schlecht behandeln würde, würden die ja dann auch nicht mehr auf der Plattform stattfinden wollen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich in diesem Kontext nicht mehr stattfinde, weil das mir alles viel zu anstrengend und viel zu...
Das heißt, es findet eigentlich auch nicht auf Augenhöhe statt.
Nee, absolut. Also und gerade jetzt heute noch, je größer diese Social-Media-Plattform eines jeden einzelnen Künstlers werden, ist das auch für Hip-Hop-Journalisten und Hip-Hop-Medien, die sind dermaßen abhängig, dass sich mal jemand dazu herablässt, sich da auf so einer Plattform zu zeigen, weil die brauchen diese ganze Promo ja gar nicht mehr. Die haben ja selber ihre Promo-Plattform und deswegen findet das teilweise einfach unter sehr unangenehmen Umständen statt, finde ich, so Hip-Hop-Journalismus im Jahr 2000, also schon früher, aber jetzt erst recht. Genau, also unter diesem Aspekt auf jeden Fall, das haben viele Leute, glaube ich, nicht gesehen, aber bei mir war es auch so, ich freue mich total für die Leute, die heute so in der Szene arbeiten, die unfassbar viel nach sehr kurzer Zeit Geld gerade schon verdienen, weil natürlich Deutschrap so groß geworden ist, dass so viele Marken und so viele Konzerne da drin stecken, aber wenn ich überlege, so die ersten 5 Jahre, ich habe halt nichts verdient und habe mir einfach wirklich den Arsch aufgerissen. So.
Hauptberuflich ehrenamtlich haben wir es genannt.
Absolut, genau. Ja. So. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich auch so den ganzen Tag nur pro bono mäßig unterwegs. Und man hat teilweise dann noch selber, ich habe von niemandem irgendwie das Geld bekommen für den Sprit, den ich gezahlt habe, um ständig von A nach B zu fahren, um Interviews zu machen. Man hat teilweise sogar noch investiert. Das war schon eine harte Zeit. Und da denke ich dann manchmal so, wenn ich heute so Leute sehe, die in der Szene jetzt relativ frisch irgendwie sind und wo ich so denke, boah, wenn ihr wüsstet, diese Gagen, die ihr jetzt aufruft, dafür habe ich 10 Jahre gehasselt, um da hinzukommen. So. Mhm. Sowas sehen natürlich die Menschen nicht. Und auch so dieses, ich glaube, die ersten Jahre, ich habe mich halt wirklich fast auch schon so an den Rand der gesundheitlichen Bedrohung gearbeitet, weil ich immer dachte, wenn ich mir jetzt eine Pause gönne, kommt irgendwer anderes und
kretscht dich ab.
Ja, und diese Angst hat halt dazu geführt, dass ich die ersten Jahre mich wirklich richtig kaputt gearbeitet habe. Ich habe nie eine Pause gemacht. Ich habe ja eine Ausbildung beim Radio gemacht, nebenbei die Interviews für 16 Bars und noch auch andere Jobs und so. Und einfach selbst mit 39 Fieber immer durchgezogen, immer zur Arbeit gegangen, nie krank gemeldet. Wenn irgendjemand gestorben ist, trotzdem Radiosendung gemacht und einfach richtig Paranoia so ersetzt zu werden. Und das ist natürlich auch etwas, was ich damals nie thematisiert habe, aber irgendwann gemerkt habe, das ist äußerst ungesund so für den Kopf. Aber ich habe das irgendwann zum Glück begriffen, glaube ich, bevor es zu spät war. Aber da gab es schon Anzeichen, wo mein Körper auch gesagt hat, das ist zu viel.
Wir hatten es vorher schon so von Labels, wenn die Frage kommt, was machst du? Also man sich beim Smalltalk kennenlernt und was machst du so und die Person dich nicht kennt. Wie antwortest du?
Was ich so... Also
beruflich
jetzt heute?
Beruflich so machst du auf diese Frage, weißt man lernt sich kennen und was machst du so und so, was antwortest du, was gibst du dir da selber für ein, weil für mich bist du halt voll viel, also weißt du, so ich würde dir voll, also ne, ich, voll viele Labels drauf packen wahrscheinlich.
Ist auch immer so unangenehm, weil ich habe da selber einen Konflikt mit und habe immer Angst, dass es so rüberkommt wie diese so It-Girl-mäßig, ja, ich bin Schmuckdesignerin, bin Moderatorin, bin Schauspielerin, bin Sängerin und habe noch, keine Ahnung, 10 andere Sachen. Es klingt irgendwie so, kann man da nicht so richtig ernst nehmen. Ich sag jetzt eigentlich so, seit 1-2 Jahren sage ich, ich bin Moderatorin, Autorin, obwohl mir das immer noch schwerfällt, das so zu sagen, weil ich das irgendwie noch nicht ganz begriffen habe, dass ich das jetzt bin, aber ich versuche mich immer mehr daran zu gewöhnen, weil das ja auch immer mein Traum war, das über mich sagen zu dürfen. Und ab und zu sage ich auch noch dazu, dass ich DJ bin. So. Ich glaube, das sind so die 3 Dinge, die ich so über mich sage. Aber hauptsächlich bin ich für mich Moderatorin und Autorin.
Wie kriegst du diese ganzen Business oder diese ganzen Ebenen geschissen? Also wie organisierst du das? Weil es ja wirklich, ne, jedes ist ein anderes. Es gibt DJs, die machen nur DJs. Es gibt Leute, die schreiben nur Bücher. Mhm. Es gibt Leute, die machen nur Interviews. Es gibt Leute, die gehen nur zu Castings und machen Schauspielerei. Du hast noch einen Instagram-Kanal, der auch eine gewisse Relevanz hat, der auch ne, Arbeit ist, was viele Leute gar nicht sehen. Ja, ein bisschen Dings und so. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass da auch Arbeit drin steckt. So. Und natürlich auch diese ganze toxische Welt. Mhm. Diese ne, alles konsumieren, alles wahrnehmen, durchlesen. Uah, Brainfuck.
Ich finde es lustig, dass diese Frage von dir kommt, weil du bist für mich der Inbegriff von, wie kriegt man 10.000 Businesses gleichzeitig unter einen Hut. Also das, ich finde, dass ich gar nicht so viele Businesses gleichzeitig habe wie du zum Beispiel. Also wenn ich das bei dir sehe, denke ich mir so, what the fuck, wie kann man, ohne dabei irgendwie sich noch drei Köpfe wachsen lassen zu müssen, damit das funktioniert so.
Ja, gute Frage. Ich habe auch diese Auszeit gerade, ne? Da haben wir ganz kurz drüber gesprochen, so gebraucht, weil ich musste mich auch sehr erinnert fühlen. Ich hatte letztes Jahr, ist mir ein Loch aus dem Fuß gewachsen und ich bin noch zu Ed Sheeran gegangen, ja, und wurde direkt danach operiert, aber habe auch gedacht, fuck, du kannst Ed Sheeran nicht absagen. Also weißt du, ich hatte schon ein richtiges Loch im Fuß und es war jetzt nicht so schlimm und trotzdem, ne, ein paar Tage später wäre es amputiert worden, so auf blöd mal gesagt. So, und bin aber auch noch hin, weil ich gedacht habe, so ey, fuck, Ed Sheeran lasse ich mir nicht durch die Lappen gehen. So, ich will dieses Water is a Human Right haben und ich weiß, und du kannst ja auch nicht jeden zu Ed Sheeran schicken, weil du scheißt dir eh schon in die Hose. Also so, ich scheiß mir auf jeden Fall in die Hose bei Ed Sheeran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die kommt dann ja auch mit Polizei-Eskorte rein und so, ne? Das ist ja schon dann krasseste Endgegner-Bossliga. Der, der an dem Tag hat er den U2-Rekord gebrochen in verkauften Tickets und so, ne? Und das dann. Du weißt ja, wie das ist.
Weißt du, was ich aber gerade sehr verrückt fand? Mir wurde auch mal fast etwas amputiert. Ja. Und ich habe vorher auch noch ein Interview geführt. Also auch so, mir wurde fast der Mittelfinger amputiert.
Der Mittelfinger, ja, fuck, ja. Der fehlt auch im Hip-Hop-Game.
Das wäre echt tragisch geworden für meine Street-Credibility.
Oder halt nicht.
Ja.
So, hey, stimmt. Okay. Hättest du die ohne Mittelfinger.
Ich hätte auch sagen, ich wurde angeschossen oder so. Aber das war auch krass, weil ich mich erinnere, ich habe es gerade so wie du auch gefühlt, es ist zwar nur ein Finger, aber ich hatte unglaubliche Schmerzen, das hat sich angefühlt, ich wusste ja noch gar nicht, was los war, als hätte jemand einfach diesen Finger abgeschnürt, so wenn man so ganz doll irgendwas abbindet und schon merkt, okay, der wurde kalt und blau und ich saß da mit sogar in dieser Hand dem Mikrofon, habe noch ein Interview geführt und habe die ganze Zeit nur gedacht, oh mein Gott, das sind so krasse Schmerzen, aber ich habe dieses Interview einfach weiter durchgezogen und es war auch so sinnbildlich, dass ich mit dieser Hand immer das Mikro gehalten habe. Und noch in der Nacht bin ich in die Notaufnahme und bin dann erstmal 3 Wochen im Krankenhaus geblieben, weil die versucht haben, den Finger zu retten.
Was war es denn am Ende?
Ich hatte einen Arterienverschluss.
Ah.
Aber der war so, deshalb die Kapillaren sind da so klein in der Hand, dass man das nicht operieren konnte. Und deswegen musste man das mit so ganz fiesen, intravenösen Medikamenten versuchen zu retten. Das heißt, ich habe so 3 Wochen lang die mieseste Chemie in den Körper gepumpt bekommen, nur damit sich hier die Gefäße weiten. Und das war auf jeden Fall nicht so geil, aber zum Glück, so wie bei dir nichts amputiert werden musste, ist auch mein Finger gerettet. Ist bis heute nicht hundertprozentig wieder durchblutet, aber zumindest so weit, dass er überleben kann und deswegen ist alles
gut. Das heißt, wir sind eigentlich gerade voll die schlechten Role Models, voll die schlechten Vorbilder. Wir sind beide fast amputiert worden, so weil wir so viel Gas gegeben haben. Ja. Und die Frage war, wie wird man so vielleicht auch dann in Anführungszeichen, ist ja auch immer die Frage, wie man das misst, erfolgreich. Wobei zu einer ganzheitlichen erfolgreich sein ja dann auch gehört, eben gesund zu leben. Ne? Also, und ich habe es erst jetzt, fange ich es an zu lernen.
Krass.
Ich bin 37. Mhm. Also weißt du, so und denke halt auch, dieser ganze Hustle ist ja auch voll geil, weil der uns ja auch in die Möglichkeiten bringt, jetzt wirklich einen Impact zu haben, eine Welt mitzuprägen, ne? Einfach Social Business zu gründen, für Leute da draußen Inspiration zu generieren. Du als Vorbild für ganz viele junge Mädels, aber auch junge Typen, die sagen, ey, geil, will ich auch machen. So, ne? Die einfach sagt so, ey, ich meine Schmuckdesignerin, wie geil. Mhm. Was hast du von Schmuckdesign?
Ach so, nee, es war eher, muss ich leider sagen, in dem Fall abfällig gemeint.
Willst du noch Schmuckdesignerin werden?
Ey, also ganz ehrlich, ich liebe Schmuck, wie du siehst. Ja, also ich liebe ja so besonderen Schmuck.
Deswegen, für mich war das jetzt gar nicht, also ich verstehe es jetzt, du meintest so, ja, die ist alles quasi. Ja, sie hat einen Gemischtwarenladen.
Schmuckdesignerin ist immer so der Inbegriff von dem, was so, keine Ahnung, so, wie heißen sie?
Kim Kardashian.
Verena Kehrt und so. Also ich habe jetzt eher so auf der Ebene gedacht, sowas. Ja. Aber trotzdem ist Schmuckdesignerin natürlich auch ein geiler Job. Aber nee, habe ich nicht gemacht.
Willst du nochmal?
Das ist halt das Ding, krasserweise. Ich brenne nicht mehr so dafür, alles so zu machen zu müssen, was ich so geil finde. Also ich glaube, das war mal anders, dass ich eben genau in dieser Zeit, wo ich so...
Alles.
Ich wollte mich immer sofort kreativ ausleben mit allen Ideen und ich merke aber... Ich bin auch an einem Punkt, vielleicht bist du da ähnlich, obwohl ich immer noch das Gefühl habe, dass du noch ein viel krasserer so Hustler bist ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mich eher auch ein bisschen davon distanziert habe, so Workaholic-mäßig unterwegs zu sein. Ich habe mich jetzt ganz doll darauf konzentriert, meine Autorenkarriere voranzutreiben. Und da ist gerade total der Fokus drauf. Und natürlich auch durch Corona. Ich kann halt sonst nichts mehr machen. Ich kann keine Live-Events mehr moderieren. Ich kann nicht mehr auflegen. Das ist alles weggebrochen. Ich merke aber, ich hätte vielleicht grundsätzlich das Potenzial zu sagen, ich könnte das Business aufmachen, ich könnte Klamotten machen, ich könnte jenes, aber ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich will das machen, wofür ich hundertprozentig brenne, und das ist das Schreiben. Und meine Radiosendung will ich weitermachen, immer mal wieder so kleinere, größere Projekte. Ich will soziale und politische Sachen unterstützen, aber ansonsten möchte ich meine Zeit auch einfach mit meiner Familie, mit meinem Freund und mit Reisen und gutem Essen und einfach Liebe und Zufriedenheit und Ruhe verbringen. So. Und das ist irgendwie auch eine für mich Erkenntnis der letzten Jahre geworden, dass ich mich auch mehr so als Lotti spüre und nicht nur als Vis-à-vis. So. Das ist ganz, also ist auch sehr heilsam für mich.
Lotti ist die Privatperson?
Ja, ich glaube schon, dass natürlich Lotti auch Vis-à-vis und Vis-à-vis auch Lotti ist, aber ich habe mich früher sehr viel mehr einfach wirklich nur übers Vis-à-vis-Sein definiert und habe gemerkt, ich konnte nicht mal auf einer Veranstaltung sein und Spaß haben, wenn ich dort nicht irgendeine Aufgabe hatte als Vis-à-vis. Es war immer so dieses, ja okay, und jetzt, also wenn ich nichts zu tun habe, dann habe ich auch keinen Spaß dabei oder konnte einfach mich auch nicht entspannen, konnte nicht mal 2 Tage einfach nicht arbeiten, ohne mich nutzlos zu fühlen. Und das war schon sehr doll vis-à-vis. Und jetzt merke ich halt so, dass ich an einem Punkt bin, wo ich das Ganze genieße, einfach eine Privatperson zu sein und mich nicht permanent irgendwie ausleben zu müssen, so beruflich gesehen.
Ist es eine Grundannahme, die aus deiner Kindheit kommt oder wo, weißt du, wo die herkommt? Also so dieses, wenn ich nicht kreiere oder also zum Beispiel die Schwaben haben das, schaffe Häuslebauer, so nach dem Motto, wenn du nichts leistest, dann bist du nichts wert, wäre ja vielleicht so eine Grundannahme, die dahinter steckt, der Satz. Weißt du, woher das kommt?
Das ist eine gute Frage. Also es ist nicht so, dass meine Eltern mich dazu irgendwie getrieben hätten oder mir das vorgelebt hätten, sondern ich und meine Schwester ist zum Beispiel auch nicht so, und dennoch ist es in mir irgendwie, glaube ich, verankert. Ich weiß nicht genau, warum. Es ist halt irgendwann da gewesen, aber ich habe gemerkt, dass ich mich dann da so, glaube ich, so stark reingeworfen habe in diese Rolle, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, glaube ich, also so private Bestätigungen wirklich wahrzunehmen. Also so Liebe und Anerkennung von Menschen um mich rum, sondern das hat nicht so wirklich was in mir ausgelöst, und das ist jetzt zum Glück wieder anders. Ich kann dir aber leider nicht genau sagen, vielleicht soll ich mal in Therapie gehen und das
untersuchen lassen. Hast du mal eine gemacht?
Ich hatte nur wirklich in meinem Leben eine einzige Therapiesitzung, und die ist gar nicht so lange her, verrückterweise. Da habe ich mal gedacht, es ist mal Zeit, mit jemandem zu reden, und das hat sehr gut getan. Aber ansonsten habe ich noch nie, nee. Du?
Ja, also mehrere sogar. Ja. Ich würde es auch jedem raten, eigentlich ist es ein Geschenk. Das klingt voll. Ich glaube, Therapie hat ganz oft einen sehr falschen, wie sagt man, eine falsche Projektion oder eine falsche, mir fehlt das Wort gerade, du weißt, was ich meine, einfach falsches Image. So, weil dann krank und defizitär und whatever. Nur unsere Welt ist so komplex, so auch psychologisch, gerade dann auch in dieser Welt mit vielen Stars und den Projektionen und diesen Überhöhungen. Und ich bin ja nur in Überhöhung drin. Ich mache Charity, ich mache Kunst, Musik, Sportler und dann diese ganzen Promis. So, das heißt nur Überhöhung die ganze Zeit. Und Projektionen, die ablaufen. Von daher die witzigste war auf jeden Fall die Paartherapie, was ich auch jedem nur raten kann. Ich habe mit meiner Frau gelesen, dass wir die meisten Paare sich 6 Jahre zu spät therapieren lassen. Weil, ne, wo, auch das ist ja zum Beispiel sehr interessant, weil du ja nirgends lernst, wie führst du eigentlich eine Beziehung? Also welche Rituale pflegen wir, wie kommunizieren wir miteinander? Du setzt dich nicht hin, wie du eigentlich einen Businessplan schreibst oder so. Und das ist das wichtigste Projekt, in Anführungszeichen, Beziehung deines Lebens. So, mit dem du dann vielleicht sogar Kinder kriegst, wenn es dieses Geschenk eintreffen darf. Und Die Therapeutin hat dann auf jeden Fall in der ersten Sitzung gesagt, dass sie glaubt, ich bin bipolar und ich sollte mich mal da tiefer gehen. Und das fand ich sehr lustig, so, weil sie so gleich so ein bam Label auf mich geballert hat und so.
Aber hatte sie damit recht, oder?
Weiß ich nicht, ich bin ja kein Psychologe und so.
Es hätte sein können, dass du dich dann nachfolgend damit näher befasst hast.
Ich glaube, eine gewisse Tendenz haben ja auch so kreativ schaffende Menschen wie wir sehr oft. Mhm. Ne? Also so, ne? Irgendwoher kommt ja dann dieser Drang, sich auszutoben, sich selber zu erfahren, Grenzgängerin zu sein, ne? Und so weiter. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich eine der Ebenen, aber ich finde es halt sehr spannend, dass es dann durch dieses negative Image, und das ist ja auch, wenn wir beim Rap mal wieder zurückgehen, dann muss da ja auch alles sehr, ja, ob das, alle müssen Muskeln haben, weißt du, so männerdominiertes Ding, Verletzlichkeit ist nicht so wirklich ein Thema, wo du dann, also die brauchen wahrscheinlich alle Therapie. Also wahrscheinlich braucht sogar jeder Mensch, der auf einer Bühne steht, irgendwie mal eine Therapiesitzung oder würde ihm gut tun, eine Projektionsebene zu haben. Ne? Jemand, der ihm anders feedbackt als vielleicht dann in, wie du vorher gesagt hast, Abhängigkeitssystem zwischen Management, Medien und so weiter, die alle irgendwie dann abhängig sind und dann vielleicht gar nicht ganz die Wahrheit sagen können. Das ist ja auch sowas. Von wem kriegst du noch ungeschminkt die Wahrheit, der dir sagt, ey, Misavi oder Lotti, das war scheiße.
Boah, und dann stell dir mal vor, also ich und du, wir sind ja noch in einem Maße irgendwie bekannt und prominent oder stehen in der Öffentlichkeit, wie das noch vielleicht halbwegs human ist, dass man noch so ein bisschen, man kann ja immer noch man selbst sein und ab und zu auch nicht erkannt werden oder so, aber wenn ich mir dann vorstelle, an einem Punkt zu sein, wo dich jeder Mensch in diesem Land kennt oder sogar noch darüber hinaus, also da glaube ich auch, das kannst du eigentlich gar nicht ohne eine Therapie durchstehen. Ja. Also das, also ich kann mir kaum vorstellen, dass man ohne professionelle Hilfe das schafft, ohne da wahnsinnig zu werden. Also das stelle ich mir, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mich sogar bremst in den letzten Jahren in meinem kreativen Schaffen, weil ich gar nicht bekannter werden will, als ich es jetzt bin. Mhm. Das ist wirklich auch eine Erkenntnis, die ich für mich getroffen habe. Ich finde das schön, ab und zu diese Bestätigung zu bekommen. Ich finde das toll, dass man eine gewisse Stimme hat, eine gewisse Reichweite hat, aber
das Level reicht.
Alles in einem Maße, wo ich denke, so ist das schön. Und die Vorstellung, jetzt so irgendwie ein Mensch zu sein mit 2 Millionen Instagram-Followern und jeder Mensch kennt dich und spricht dich an, jeder hat eine Meinung und ein Bild von dir, das ist ein Albtraum. Also das möchte ich gar nicht mehr.
Ist vielleicht so ein USP oder wie sagt man, also wo man so eine Monopolstellung sich einfach erarbeiten könnte, so ein Therapeut für Promis, Promi-Therapeut. Stimmt. Zu werden. Hier in Berlin hast du, glaube ich, eine ganz gute Quote an Narzissten und
ich glaube, es gibt immer mehr so Coaches, ne, die so ein bisschen in diese Richtung vielleicht gehen und sich auch spezialisieren auf Medienschaffende und finde ich auch schlau, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, sowas vielleicht mal in Anspruch zu nehmen, weil, wie du gemerkt hast, bei mir zum Beispiel wirkt sich dieses in der Öffentlichkeit stehen, auch ganz schlimm aus auf mein Kommunikationsverhalten. Also das ist etwas, was ich an dir zum Beispiel unfassbar bewundere. Man schreibt dir, 5 Minuten später antwortest du. Und ich denke mir so, wie macht der Typ das? So, du hast den ganzen Tag Kontakt mit 10.000 Leuten und schaffst es trotzdem. Und ich schaffe es nicht mehr. So, ich habe irgendwann, aber ich glaube, die Tendenz hatte ich schon immer, aber bei mir ist der Punkt gekommen, ich habe gemerkt, ich bin nur noch überfordert von Handykommunikation, so dass ich sogar leider selbst private Kontakte teilweise schleifen lasse oder sogar zum kompletten Stillstand bringe, weil ich überfordert
Bock
bin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg dann eine Nachricht und denk so, okay, ich beantworte die später, weil ich habe auch noch 10.000 andere Sachen gerade und dann beantworte ich sie später nicht und am nächsten Tag immer noch nicht. 3 Tage sind vergangen, dann sind 3 Wochen vergangen und dann denke ich, jetzt ist es zu spät. Mhm. Jetzt ist der Mensch enttäuscht und dann ziehe ich mich zurück, melde mich gar nicht mehr und es ist natürlich auch ein ganz schlimmer Teufelskreis, der dazu führt, dass man auch echt Menschen verliert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man durch dieses Instagram zum Beispiel oder Facebook, man hat ein Postfach, was permanent gefüllt ist. Du hast jeden Tag hunderte, teilweise sogar, wenn es irgendwie ein größeres Thema gibt, tausende Nachrichten und du kommst da nicht hinterher. Man hat immer das Gefühl, so einen Berg vor sich und hinter sich zu haben.
Du willst jede beantworten?
Ich würde gerne, manchmal beantworte ich welche, wenn es wirklich irgendwie Themen sind, die mich sehr berühren und ich lese ja auch nicht mal alles, das schaffe ich ja auch nicht, aber ganz selten antworte ich mal, selbst wenn es dann nur ein Herz ist oder so oder screenshotte irgendwie eine Nachricht oder so, aber man hat immer das Gefühl, dadurch unerledigte Aufgaben zu haben durch diese Nachrichten. Und das finde ich auch, Dadurch, glaube ich, sage ich dann lieber, dann antworte ich einfach gar keine mehr, weder bei WhatsApp noch meine E-Mails, was natürlich total kontraproduktiv auch für die eigene, fürs eigene Business ist, aber ja.
Ist eine sehr, also vielleicht, ich sag's mal ganz leise, wollen diese Messenger und die wollen genau das, dass quasi immer unerledigt ist, das Postfach. Ne? Mhm. Ich mag auch eine Sache nicht, wenn meine Inbox, E-Mail-Inbox voll ist. Das mag ich nicht. Und auch bis heute, ich meine, ich habe wirklich das Glück, ich habe eine wunderbare Lehrerin, die ist 3 Jahre jetzt am Sonntag und die bringt mich natürlich raus. Die, ne, die hat Fokusverschiebung bei mir ganz krass bewirkt und so. Deswegen hustle ich gar nicht so viel, sondern ich habe halt Hustle-Zeiten, wo ich dann halt hart hustle und so. Ich finde aber, du hast was sehr Cleveres gemacht. Du hast nämlich mir das einmal ganz dezidiert so kommuniziert. Du hast gesagt, pass auf. Und ich kenne es von einem anderen Musiker auch, der das auch mal gemacht hat. Und ich fand es genauso stark von ihm wie von dir, zu sagen, ey, pass auf, manchmal tauche ich einfach ab. Dann bin ich weg. Nimm es nicht persönlich. Das brauche ich. So. Und du hast es ähnlich. Nur so hat er es und du hast, deine Wortwahl war ein bisschen anders. Aber ich fand genau das perfekt. Einfach so. Das brauchst du eigentlich auf Copy-Paste. Es gibt jetzt, wenn du WhatsApp, und wir werden nicht von WhatsApp gesponsert, aber wenn ihr wollt, dann gerne. Nein, dann ist nur mein Running-Gag, immer wenn wir eine Marke sagen, einfach, dass du kannst Business-Account anlegen und dann kannst du eine Abwesenheitsnotiz machen. Und das könnte für dich geil sein. Klasse. Weil bei WhatsApp hast du ja auch das Problem, dass die Nachricht dann quasi gelesen markiert ist und du sie dann gar nicht mehr findest.
Obwohl ich das ausgestellt habe, also bei mir kann man glaube ich nicht sehen, ich sehe auch nicht, ob jemand bei mir gelesen hat, sondern ich sehe nur 1 oder 2 Haken, aber ob es jemand wirklich gelesen hat, sehe ich nicht und will auch nicht, dass es jemand von mir weiß. So. Ja. Aber das ist, ich muss trotzdem sagen, also auch wenn ich das schön finde, dass du es als stark empfunden hast, es gibt leider trotzdem Leute, die es dann trotzdem auf sich beziehen, die das nicht abstrahieren können. Und die dann deswegen einfach enttäuscht und sauer auf einen sind. Und das ist dann immer noch, das macht das alles natürlich noch viel schlimmer, wenn man weiß, es hat was mit einem selbst zu tun, aber die andere Person bezieht es auf sich. Und dann ist halt der Kreislauf perfekt zum Untergang. Dann ist Kommunikation wahrscheinlich früher oder später zum Scheitern verurteilt, endgültig. Ja, aber es hat mich voll erleichtert, wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich dir das geschrieben habe, weil ich auch dachte, oh Mann, ich will unbedingt im Kontakt bleiben und ich möchte immer, wann immer ich kann, mich irgendwie mit engagieren und Projekte unterstützen und so. Und ich dachte schon nicht, dass du das fehlinterpretierst, aber das ist sehr schön, dass wir das diesen Modus haben und dann auch wissen, dass das in Ordnung ist.
Ja, wir haben auch durch dich jetzt eine Milky Chance, haben wir vorher, waren hier und auch einen Podcast aufgenommen. Und denen habe ich die Geschichte von deinem Tattoo erzählt.
Ah.
Und die lassen sich jetzt auch tätowieren.
Wirklich?
So von mir beide ein Tattoo. Und wir müssen jetzt noch an der Spendenaktion arbeiten. Also quasi wie die deren Community vielleicht wählen dürfen, welches Körperteil sie tätowiert haben wollen. Und die Stirn kostet halt 2 Millionen, haben wir mal gesagt. Und der Arsch halt deutlich weniger. Krass. Und so. Und jetzt mal gucken. Aber das fand ich...
Weißt du eigentlich, was ich noch so für Qualen hatte mit dem Tattoo?
Überhaupt nicht.
Also man muss ja sagen, das war ja so eines der ersten Tattoos, das meine Schwester überhaupt gemacht hat. Sie war ganz frisch dabei und sie macht das alles super, aber man muss sagen,
es war halt eins der ersten.
Ja, und wir haben uns vorher gar nicht richtig abgesprochen. Wir haben halt, ich habe ihr gesagt, bitte das Viva Con Agua Logo. Sie hat das irgendwie ausgedruckt, hat mir das dann so abgepaust gezeigt. Ich meinte, ja, cool, da hat sie es drauf gemacht. Und während des Livestreams hat sie ja tätowiert und ich dachte schon so, warum ist es denn so groß? Also warum hört es denn gar nicht auf? Und ist ja, eigentlich dachte ich halt nur, sie macht so die Outlines. Und irgendwann habe ich ja dann mal so das Handy genommen und habe ein bisschen geguckt und sehe so, ach du Scheiße, das wird ja komplett dunkel. Und wir haben uns einfach vorher nicht abgesprochen und dann habe ich halt gemerkt, sie hat das komplett ausgemalt. Und ich dachte, sie macht nur so die Outlines vom Logo. Und also wie du siehst jetzt hier, es ist... es ist halt sehr, sehr viel Farbe da drin und es hat sich übertrieben entzündet.
Ah nein.
Und daran war aber nicht meine Schwester schuld.
Aber wir reden jetzt nicht über Amputation, Level.
Diesmal waren wir noch nicht bei Amputation, aber sie war nicht schuld, sondern ich war 2 Tage später einfach auf so einem kleinen Trip an der Müritz mit Kanufahren und Schwimmen und so. Und dann hat sich das so bösartig entzündet und es hat noch wochenlang einfach, es hat geeitert, es war dick und ich dachte mir schon so, oh Gott, wenn du das wüsstest, was sich daraus irgendwie entwickelt hat. Jetzt ist alles abgeheilt, aber es gab einen Tag, wo ich dachte, scheiße, ich glaube, ich muss mal zum Arzt gehen.
Aber vielleicht übertrieben, also ich meine, es ist ja die Welt und der Eiter ist vielleicht die Scheiße, die aus der Welt auch mal raus muss. Vielleicht war es auch Die Scheiße, die aus deinem Körper raus musste, sorry für.
Ja, es ist ein schönes Symbol. Ich habe auch gedacht, dass ich jetzt irgendwie, dass ich dieses Leid einfach auf mich nehmen muss und dass das in Ordnung war, dass es wehgetan hat und geeitert hat. Tatsächlich steht es so ein bisschen vielleicht metaphorisch für die, den Zustand der Welt, den, ich mein, die Entzündungen.
Das fand ich sehr, also es war, ich dachte so, what the fuck, weil du ja niemandem was erzählt hast, was du machst und so. Das ist ja auch Freifahrtschein in alle Richtungen, finde ich ja auch immer das Geile bei Vivo Knack, weil das so einfach so, yo, mach mal, so, mhm, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Und dann du da plötzlich anfängst, dich zu tätowieren. Ich so, what the fuck, lässt sich wirklich Vivo Knack waren und so. Und ich halt auch nur, wir haben so eine, klar, WhatsApp-Gruppe unter den vier Gründern, weil wir uns ja seit der Kindheit quasi kennen. Und dann auch nur so, okay, Hip-Hop-Credibility forever, so. Vis-à-vis tätowiert sich Vivo Knack war Logo. Und das natürlich schon extrem gefeiert habe. Und im ersten Stream hast du ja diese unfassbare Geschichte über Moria verfasst, die gestern, jetzt wissen die Leute auch, wann wir das aufgenommen, mhm, haben, Wirklichkeit geworden ist. Wie ging es dir da? Ich meine, du, das ist ja fast in Anführungszeichen wie eine Prophezeiung, ohne dich jetzt zu wichtig zu, da auf so einen Sockel oder falsch zu verstehen. Also es haben ja ganz viele gesagt, dass diese Gefahr irgendwann kommt, mhm, und so. Und jetzt gestern ist er eingetroffen. Wie ist,
ich habe mich ja noch die Tage davor auch sehr, sehr intensiv wieder auch so in meiner Instagram-Story zu dem Thema nochmal, ja, geäußert und habe auch wirklich zwei Tage bevor Moria angefangen hat zu brennen, habe ich auch die Story nochmal gepostet, mhm, und habe halt gesagt, ey, so, weil sich ja gerade alles durch die Corona-Fälle dort so zugespitzt hat, und habe halt nochmal darauf aufmerksam gemacht, und es war wirklich verrückt. Ich bin an dem Morgen dann aufgewacht und mir haben so viele Leute das geschickt. Also ich habe es wirklich durch andere Menschen erstmal erfahren.
Du hast erfahren dadurch, dass, ja, andere Leute gesagt haben, ey, deine, ja, Story ist wahr geworden.
Sie haben mir teilweise geschrieben, ich habe das heute Nacht noch, habe ich deine Geschichte gehört und heute Morgen das Radio angemacht und das gehört. Und ganz viele Leute haben das dann irgendwie so mit mir in Verbindung gebracht. Und natürlich, krass, hast du vollkommen recht. Also ich will mich auch selber damit jetzt nicht überhöhen, weil man musste kein Hellseher sein, um vorauszusagen.
Trotzdem hast du's.
Es ist halt nur verrückt, weil es wie, also ich habe es einfach in meiner Fantasie einfach ein Stück weiter gesponnen, was irgendwann aus diesem Ort werden könnte. Und es gibt ja auch, man weiß ja jetzt noch nicht genau zum jetzigen Zeitpunkt, wer die Brände gelegt hat, aber es gibt ja so viele Menschen, die einen Grund dafür hätten. Und so war es ja auch in der Geschichte, dass man da ja auch nicht genau weiß, wer war es jetzt eigentlich. Aber es hat mich die letzten Tage echt sehr belastet, gerade weil ich mich durch diese Geschichte da so eingearbeitet habe in das Thema. Und man, also ich habe schon fast das Gefühl,
Entschuldigung.
Wow. Ich hatte irgendwie, also ich fühle mich der Sache seitdem auch noch mehr verbunden, und jetzt sich vorzustellen, dass seit ein paar Tagen, so schrecklich dieses Lager war und so gut es irgendwie auch ist, dass es abgebrannt ist, aber das, was jetzt kommt, ist ja gerade erstmal, das ist ja noch katastrophaler. Die paar Toiletten, die es da gab, gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt kein Essen, kein Trinken. Die Leute stehen auf der Straße, liegen auf Feldern rum, haben nicht mehr eine Decke, und es ist einfach nur schreckliche, ja. Und ich musste auch die ganze Zeit dran denken, dass diese Fiktion, dieses Mädchen, was ich da erschaffen habe, dass das vielleicht irgendwie auch wirklich so in der Form existiert in dieser Welt dort. Und das ist schon sehr schmerzhaft, dass man weiß, dass man irgendwie nicht wirklich was tun kann, so von hier aus.
Ja und nein, würde ich sagen, weil auch jetzt gerade auf die Geschichte bezogen, ne? Ein Künstler hat es ja dann illustriert, Sasan Pix, wieso, mhm, wir arbeiten gerade mit einer NGO, Stelp aus Stuttgart, und das wird als Buch rausgebracht, so, da die ganzen Erlöse werden gespendet, mhm, so, das heißt, wir haben aus deiner Geschichte und dann natürlich jetzt dieser absurden Realitätsein trotzdem was gemacht, und das ist ja auch dieser schmale Grat zwischen das Akzeptieren und sich und in dem Leid dann suhlen und oder halt dann aktiv werden. Mhm. Und das ist ja auch, finde ich, die größte Leistung, die so ein Viva Con Agua Kosmos immer wieder verbringt, diese damit verbundene Traurigkeit. Und die ist natürlich nochmal eine andere Dimension, wenn wir jetzt über Wasserversorgung sprechen, als wenn wir jetzt natürlich so eine Katastrophe, weißt du, also Wasserversorgung, stirbt ja kein Mensch daran, dass er kein Wasser hat. Stirbt ja immer nur ein Mensch an verunreinigtem Wasser. Das heißt, ein ganz schleichender Prozess. Eher auch sowas wie die Klimakrise. Mhm. Die Klimakrise, wenn du die wahren Ausmaß der Klimakrise nehmen würdest, würden wir alle komplett eskalieren und auf der Straße sein und so weiter. Aber es passiert so schleichend, mhm, so ganz so leicht. Das ist so. Und Moria ist jetzt halt in die Fresse. So, und trotzdem ist es ja also auch dann unsere Aufgabe quasi, das zu transformieren und zu sagen, yo, ist scheiße, absolut. Und jetzt, was könnt ihr machen? Also, wie kann man was machen? Ich fand deswegen, gestern gab es so ein paar, Amina aus Politikerin aus Kiel, die dann ganz klar einfach gesagt hat, ey, was könnt ihr machen? Ihr könnt die Politikerinnen anschreiben und Politiker so einen Druck ausüben. So einfach um eine Handlungsanweisung. Weil ich war selber auch so, okay, was kann ich machen? Okay, ich habe 100 Euro gespendet, ist jetzt nicht viel Geld, so in meinem Kontext schon, aber egal. Aber ich habe irgendwas versucht, auch für mich zu finden, was ich machen kann. Und ich glaube, das ist so Aufgabe von uns. Und das ist interessant, weil ja auch die ganzen Künstlerinnen und Musikerinnen und auch du als Kulturschaffende ja von uns es gefühlt erwartet wird, eine Orientierung zu geben. Aber woher sollen wir die oft haben? Also weißt du, das frage ich mich auch so. Ich bin auch nicht ausgebildet dafür, jetzt jedem Menschen Orientierung zu geben, nur weil ich halt das mache, was ich mache. Und ne, ich meine, wie viele Leute orientieren sich an dir? Da kommt ja auch eine Verantwortung mit.
Voll. Du hast auch natürlich recht mit all den Punkten, die du genannt hast. Der Satz, den ich gerade meinte, dass man nichts machen kann. Es ist natürlich insofern, ich habe auch irgendwie versucht, alles, was man so in kleinen Schritten gerade gehen kann und was man auch anderen Menschen so als kleine, minimale Lösungsansätze präsentieren kann, habe ich auch probiert. Aber ich finde trotzdem, diese Vorstellung, also es ist ja wie, als würdest du dabei zusehen, wie gerade vor deinen Augen Menschen, keine Ahnung, verbrennen, verhungern, erfrieren, verdursten, alles auf einmal. Und man schaut so dabei zu, es fühlt sich an, als wenn da irgendwie eine unsichtbare Mauer ist. Man kann da nicht durch, weil natürlich kann ich da jetzt nicht hinfahren und jeden Einzelnen an der Hand nehmen und mit zu mir nach Hause nehmen. Das funktioniert einfach nicht. Aber ich fühle irgendwie bei diesem Thema echt so einen ganz besonderen Schmerz. Ich weiß gar nicht, warum das so ist oder ob das durch die Geschichte auch noch viel stärker geworden ist, aber diese Bilder davon, wie diese Kinder dort leben und auch was jetzt so daraus resultiert, das macht mich auf jeden Fall so die letzten Tage auch sehr, sehr fertig und man weiß irgendwann gar nicht mehr so richtig,
wie man es transformiert.
Ja, und deswegen meine ich auch so, dass man sich irgendwie so hilflos fühlt, aber natürlich sehe ich das auch so, dass man jeder Einzelne hier trotzdem ein Stück weit, egal ob das Politiker unter Druck setzen ist, ob das bei Aktionen teilnehmen ist, zu Demos gehen, spenden, Petitionen unterschreiben. Es gibt ja schon einfach Möglichkeiten und einfach dafür sorgen, dass das nicht vergessen wird, dieses Thema. Aber trotzdem so diese aktive Hilfe, die man am liebsten leisten würde, hingehen, irgendwie mit seinen eigenen Händen irgendwas tun, das ist halt gerade einfach unmöglich. Und das finde ich sehr frustrierend so.
Du hast ja vorher gesagt, dass natürlich auch dann hier die ganze Corona und so dich hindert an ganz viel tun. Also so erdet auf der einen Seite vielleicht auch dieser Luxus, dass wir, sag ich mal, privilegiert viel schaffen, denn dann irgendwann hatten und so. Und woran schreibst du gerade? Willst du darüber also sagen? Oder geht es wieder in eine politische Richtung? Geht es in eine soziale Richtung?
Auch. Ja. leider, ich hasse das immer, diese Geheimnistuerei, aber ich darf leider noch nicht so viel verraten. Aber tatsächlich ist das, woran ich gerade schreibe, genau wie du es gerade gesagt hast, geht wirklich eher in eine politischere und sozialere Richtung. Ich glaube, dass die Geschichte auch ein bisschen damit zu tun hat. Also ich hatte vorher schon die Ideen und habe aber gemerkt, dass mir das sehr irgendwie auch, also so schmerzhaft es auch war, das zu schreiben, aber es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Es klingt irgendwie ein bisschen makaber, dieses Wort, aber es hat sich, sagen wir eher, es hat sich gut angefühlt, dass ich
vielleicht einerseits das von der Seele schreiben.
Erstens das und das sozusagen, ich muss mich jetzt nicht hinsetzen und muss irgendwie halt irgendwie einen Vortrag darüber und nenne irgendwelche Zahlen, wie kacke irgendwie die Umstände in einem Flüchtlingslager sind, sondern ich kann meine Fantasie nutzen und das Ganze auf einer ganz anderen Ebene erzählen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich damit schon Leute erreicht habe. Und das hat sich noch besser angefühlt. Also das Schreiben hat dann dadurch noch mehr Sinn ergeben, weil ich gemerkt habe, krass, man hat wirklich gerade damit ein Stück weit was bewirkt und hat in Menschen Emotionen ausgelöst für ein Thema, was sonst so oft so faktenbasiert ist und dadurch nicht so richtig greifbar ist. Und das wiederum hat mich jetzt dazu gebracht, mehr solche Sachen in dieser Hinsicht oder in diese Richtung zu schreiben. Und das fand ich auch ganz toll, da hat nämlich mein Vater zu mir gesagt, dass meine Oma sehr stolz auf mich gewesen wäre. Meine Oma war nämlich Kriegsreporterin. Meine Oma war zum Beispiel im Vietnamkrieg und auch im Algerischen Bürgerkrieg und war auch immer so ein bisschen mein Vorbild, auch wenn ich leider erst zu spät angefangen habe, mit ihr darüber zu sprechen. Sie ist schon gestorben, als ich 15 war, glaube ich. Aber mein Vater meinte so, dass er das Gefühl hat, ich gehe gerade so ein bisschen in die Richtung einer politischen Autorin und dass das etwas wäre, worauf meine Oma sehr, sehr stolz gewesen wäre. Und das fand ich irgendwie schön. Und das motiviert mich da auch noch mehr in der Hinsicht, so vielleicht nicht komplett plakativ und so ins Gesicht politische Literatur zu verfassen, aber halt auf so eine subjektive und fiktive Art, wie ich das auch in der Geschichte gemacht habe.
Wow. Also es ist voll oft so, glaube ich, dass eine Generation übersprungen wird. Also das ist quasi genau sowas. Also ich habe auch, mein Vater hat mir immer gesagt, ich habe viele Elemente von meinem Opa. Mhm. Und das finde ich voll spannend. Und ich fand es nur gerade so schön, weil ich finde auch gerade die Omas natürlich, und wenn dann Kriegsreporterin, ist ja auch nochmal eine Wow-Brutalität an Dingen, die du gesehen hast. Also das ist ja auch, was ich durch Black Lives Matter jetzt zum Beispiel nochmal so krass gelegt habe, die Retraumatisierung von Bildern und so. Und ich muss auch gestehen, ich habe George Floyd einfach gepostet, weil ich es Kumpel mir zugeschickt hatte. Ich so, what the fuck? Und genau so quasi rausgehauen. Und dann erst im Nachhinein, ja, zum Glück auch auf die Fresse gekriegt, Korrektiv, ne, und so viel gelernt. Ich glaube, wir alle viel gelernt und noch viel mehr zu lernen. Und long story short, hast du dir ja da was auf die Festplatte gepackt oder auch vielleicht die DNA deiner Familie sogar auch. Also das ist ja über deine Großmutter an deine Eltern gegeben, ne, dieses Generationentraumata, was man auch dazu sagt. Und dass dieser Kreis sich jetzt schließt, ist ja wunderschön. Also, ne, so ist ja auch ein Geschenk, dass du jetzt vielleicht genau diesen Ausdruck nochmal gefunden hast, der dich dann auch nochmal vielleicht auch unabhängiger noch von allem anderen macht, so einfach zu schreiben und dadurch auch, ne, weil du vorher so zwischen den Zeilen auch mal gesagt hast, dass diese Verzettelung oder so, die auch gar nicht so als Lotti gut tut, sondern einfach so eine Refokussierung, und Schreiben ist ja eher was Ruhiges. Also wie schreibst du? Schreibst du am Computer? Schreibst du von Hand?
Ich schreibe am Computer, aber ich schreibe also so meine Skizzen und Notizen richtig handschriftlich in einem Notizbuch, ganz oldschool. Hab aber sogar die Schreibmaschine von meiner Oma, die ich auch auf den Arm tätowiert habe. Mit dieser Schreibmaschine war sie auch wirklich überall unterwegs. Die steht bei mir immer in Sichtweite. Die ist leider nicht mehr funktionstätig, tüchtig, aber ich gucke sie immer an und sie motiviert mich sehr. Aber tatsächlich ist Schreiben eine sehr einsame und sehr ruhige Angelegenheit. Also ich sitze dann alleine, vor allem immer nachts, und schreibe vor mich hin. Der Prozess an sich macht mir auch nicht so viel Spaß, muss ich zugeben. Das Ausdenken.
Muss dich ein bisschen zwingen.
Ja, Geschichten ausdenken liebe ich. Bin ich ja, auch. Also ja. Ich könnte jeden Tag mir 50 verschiedene neue Geschichten ausdenken, aber das Schreiben ist dann schon manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich merke, dass das, glaube ich, meine Bestimmung ist. Und das Moderieren und Interviews führen, das ist etwas, was mich immer noch begeistert, was immer noch mich auch erfüllt, aber so dieses, wenn man weiß, dass man vielleicht für eine Sache auf der Welt irgendwie da ist, um was zu hinterlassen im beruflichen Sinne, dann ist das, glaube ich, bei mir wirklich das Schreiben.
Ich habe eine berufliche Frage, die mich interessiert, weil natürlich man nicht so oft Menschen trifft, oder ich nicht so oft, die so viele Menschen interviewt haben. Bereitest du jedes Interview vor?
Mittlerweile nicht mehr. Also okay. Die Radiointerviews, also vorbereiten schon, aber zum Beispiel nicht mehr mit Fragen.
Das hattest du ganz am Anfang?
Früher, also bei 16 Bars, war ich immer sehr doll vorbereitet. Da gab es einerseits eine Redaktion, die haben mir immer so einen Grundstock an Fragen gegeben. Dann habe ich mir dazu noch alle möglichen anderen Interviews angeguckt, durchgelesen. Ich hatte immer auch handschriftlich, bestimmt, je nachdem, wie lange das Interview war, aber bestimmt immer so 40, 50 auch richtig ausformulierte Fragen und war da immer sehr, sehr gut vorbereitet. Und mittlerweile genieße ich das aber sehr. Meine Radiosendung ist mittlerweile wirklich sehr auch podcastmäßig geworden. Ich bereite mich natürlich vor, höre mir die Musik an, weiß ungefähr, über welche Themen ich reden will, aber ich mache das so freestyle-mäßig. Ich gucke einfach, was passiert, so wirkst du ja auch gerade.
Ich habe noch nie irgendwas vorbereitet.
Aber früher war ich da sehr pedantisch auch. Ja. Und
weil das ist auch schon wieder was ich finde, was oft bei Menschen gar nicht gesehen wird, wie viel Zeit, ne, ich kenne es nur von Falk Schacht so ein bisschen, wie viel Zeit eigentlich dann in die Recherche.
Voll.
Also so, ne, wenn 40 Interviewfragen, mehrere Interviews, das ist locker mal 6 Stunden Vorbereitungszeit.
Vor allen Dingen kam bei mir noch der Zwang damals dazu, dass ich so sehr den Anspruch daran hatte, die perfekte Moderatorin zu sein, dass ich keine Frage abgelesen haben wollte und ich wollte perfekte Übergänge. Das heißt, ich habe mir wirklich...
Im Kopf alles. Ach du Scheiße.
Ja, ich habe versucht, die Fragen auswendig zu lernen. Ich habe das Blatt neben mich gelegt, aber habe da versucht, nicht drauf zu gucken. Und ich habe richtig, wie auch in einer Art Vortrag, richtig den Übergang von immer in der Hoffnung, dass derjenige die Antworten so gibt, dass ich von der letzten Antwort auf die nächste Frage und oder habe teilweise, während ich die Antwort versucht habe aufzugreifen, trotzdem im Kopf schon darüber nachgedacht, wie leite ich jetzt in die nächste Frage über. Und das ist etwas... Stimmt, wenn du, als du vorhin gesagt hast, ob die Leute das so gesehen haben, ich glaube, dass das nicht nur Zufall war, dass das so gut funktioniert hat, die Interviews, das habe ich auch erst später begriffen, dass da schon auch von meiner Seite aus viel Arbeit und Kraft so auch auf einer journalistischen Ebene dahinter gesteckt hat.
Das ist eigentlich wie Schach im Kopf spielen.
Voll. Und halt Multitasking des Grauens, ne? Ja. So trotzdem zuhören, auch darauf reagieren können, aber gleichzeitig im Kopf
schon wieder
den nächsten Satz formulieren oder die nächste Frage, die dazu passt und so. Das ist schon auch, es war immer echt auch eine sehr, also eine Gehirnleistung, die ich jetzt so vielleicht auch heute nicht mehr jede Woche bringen könnte oder wollte. So.
Gab es einen richtig geilen Fail? Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe mal ganz am Anfang, als wir Straßenköter gemacht haben, auch so ein Kunstprojekt mit Musikern, und da habe ich irgendeinen, wie hießen die, Mobb Deep, irgendwelche Leuten, und dann habe ich denen Noslif gezeigt als Ding und habe gesagt, your brother Ghostface Killer. Und die so, hey, I don't know this guy. Und das war halt Noslif, so, den ich gezeigt habe. Und ich habe die durcheinander gebracht, weil da auch, und also ich hatte nur Fails, ne? Also ich kann dir eine Liste von Fails bis zum geht mich, aber gab es einen, wo du dich dran erinnerst, wo du heute so richtig drüber lachen kannst, wo du denkst, aber damals hat es dich voll gestresst, weil jeder Fail stresst ja im Hier und Jetzt, so, wo man denkt so, ey, fuck.
Oh, das Traurige ist, ich kann da leider gar keine Geschichte erzählen, weil es gab nie so einen richtigen Super-Fail. Es gab so Kleinigkeiten, die aber...
Der andere gar nicht so
vielleicht. Ja, und weil ich so ein Perfektionist war, habe ich mich da total dran aufgehalten, wenn ich mal, man hat ja manchmal so kleinere Blackouts oder so gehabt, aber so einen richtigen Fail, dass ich sagen würde, boah, nee, das gab es komischerweise einfach nicht, weil ich da, glaube ich, dann doch immer zu gut, zu fokussiert und zu gut vorbereitet war. Natürlich gab es ein paar Interviews, wo man sagen muss, man war ja in diesen Jahren auch viel unterwegs und da ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass man vielleicht auch mal wirklich irgendwie, da gab es vielleicht mal so ein Glas zu viel von irgendwas. Ich kann mich erinnern, mit Sido gab es da immer so eine Art Battle. Wir haben halt immer gegenseitig so den Modus gehabt, wer füllt den anderen mehr ab im Interview. und da kann ich mich erinnern, da gab es dann schon, es war einfach grenzwertig, dass man gemerkt hat, scheiße.
Alter, ich bin besoffen.
So wirklich im Interview zu merken, fuck, ich weiß gerade nicht mehr, wenn ich jetzt noch 3 Schnäpse trinke, was dann passiert, ob ich mich dann überhaupt noch artikulieren kann. Obwohl es ihn schwerer getroffen hat, weil er nach so einem Interview, das war auf dem Helene Beach Festival, er hat einen Schnaps nach dem anderen, also da war er auch ein bisschen schuld, er hat das hart provoziert an dem Tag und er ist dann, glaube ich, noch in den Bühnengraben gefallen, hat sich irgendwie...
Beim Konzert. Also er ist danach aufgetreten.
Er musste danach auftreten, nach diesem Interview, ist dann runtergefallen von der Bühne, hat sich irgendwas gerissen im Meniskus und war dann für die Tour die nächsten Wochen ganz mies ausgenockt und es war ganz schrecklich und...
Hat erstmal keine Interviews mehr dir gegeben.
Ja, also ich bin auch froh, dass es diese Interviews heute nicht mehr gibt, weil ich glaube, das könnte ich auch, also... was wir an Schnaps weggetrunken haben, es war echt hart. Also.
Muss man saufen können in dem Entertainment-Business? Ich meine, muss man nicht,
aber ich glaube schon, dass es manchmal auch zum Vorteil ist. So. Also ich glaube, es geht auch ohne. Stimmt, trinkst du eigentlich Alkohol?
Ja, klar. Ja. Also aber nicht normal, sondern nur wenn dann ausgewählt und dann aber sehr exzessiv. Also so, weil ich meine, die ganze Verbrüderung und so und dieses... einfach nachts um 3 an der Bar entstehen halt dann auch nochmal andere Begegnungen und andere Ideen manchmal und so.
Ich glaube, es geht auch ohne, aber du hast recht, es ist schon ein Vorteil und das verbindet auch mir, hat es jetzt nicht unbedingt was gebracht, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, dieses, gerade in der Szene ist es eher, also wenn ich dann irgendwie nachts noch mit irgendwelchen Rappern besoffen habe,
um Gottes Willen,
dann hat es halt dazu geführt, dass dann Leute irgendwie scheiße über mich reden und man das vollkommen missinterpretiert hat. Das war zum Beispiel auch, ich habe mal ein sehr berühmtes, das allererste Haftbefehl-Interview gemacht. Das war das allererste und das ging halt einfach über mehrere Stunden, mehrere Etappen, mehrere Orte und dabei wurde halt auch Alkohol getrunken. Er hat Alkohol getrunken, ich habe Alkohol getrunken, aber von meiner Seite aus, ich war vollkommen klar, war alles vollkommen in Ordnung, aber unter diesem Interview war wirklich, also wenn ich mir heute diese Kommentare durchlese und das hat dazu geführt, dass seit diesem Interview, glaube ich, die Menschen dann immer gesagt haben, wie hat mit dem Rapper nach dem Interview gefickt? So, weil die nicht abstrahieren konnten, dass da einfach nur zwei Leute ein Getränk oder mehrere zusammen trinken und dann aber ihrer Wege gehen, weil in den Köpfen dieser Menschen das, glaube ich, so ist, Mann, Frau, ein Raum, Rapper, irgendwie blonde Frau, die müssen ja danach gefickt haben. So. Und das hat also mir auf jeden Fall immer dann eher sogar, war das ein Nachteil, wenn ich mich mit irgendwem so ein bisschen verbrüdert oder angefreundet habe oder mal dann irgendwie ein Getränk getrunken habe, weil dann war für die Leute klar, dann müssen die ja gebumst haben. Es geht ja gar nicht anders.
Ich wollte ja eigentlich nach der Oma aufhören, weil ich das so eine wunderschöne Geschichte fand.
Und jetzt sind wir,
eigentlich schon bei Dickpics und dem Ganzen. Wie, also ich kann bei aller Liebe mich nicht da richtig reinversetzen, muss ich sagen.
Wie das ist, Dickpics zu bekommen?
Ja.
Ist ganz schlimm. Also ich finde es ganz schlimm. Ich weiß, dass es Frauen gibt, die es gar nicht so schlimm finden. Die sagen, die lachen darüber. Ich finde es richtig schlimm. Also ich muss echt sagen.
Wie viele kriegst du?
Ist unterschiedlich, aber ich würde sagen, auf jeden Fall so, keine Ahnung, 5 die Woche oder so. Und
also fast 1 am Tag.
Ja, und deswegen, ich öffne mittlerweile auch, also wenn mir irgendwer ein Bild schickt, die sind ja sogar so perfide, dass die schreiben, ey, keine Sorge, das ist kein Dickpic, weil die sind ja immer werden ja verschwommen angezeigt, die Bilder. Ich weiß nicht, ob du es kennst, bei den Nachrichten, die man sozusagen in der allgemeinen Nachrichtenbox hat, sind ja die Bilder verschwommen gezeigt, damit man das nicht sieht. Und dann schreiben die Leute dazu, keine Sorge, ist kein Dickpic, es geht um was ganz Wichtiges, guck dir das mal an. Dann öffne ich es und dann ist es ein Dickpic.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, voll. Dann denke ich mir auch jedes Mal wieder, okay, Leute, du bist einfach auch zu naiv. So, dann, also, ja.
Glaubst noch an das Gute?
Ja, voll. Ich denke immer noch so, oh ja, okay, dann diesmal vielleicht wirklich, aber ich falle da nicht mehr drauf rein. Also, nee, deswegen, und ich finde es jedes Mal so dermaßen, also ich empfinde das wirklich als so eine Übergriffigkeit und so, das fühlt sich schon fast an wie so eine visuelle Vergewaltigung. Ich finde das einfach, das ist wirklich dermaßen.
Ich schäme mich dann ja immer so für mein Geschlecht und frage mich ja dann auch, gab es schon mal, also gibt es das andere, also anders umgedreht?
Es gibt Männer, die behaupten das, dass es das auch gibt, so. Aber ich
kann es mir nicht vorstellen.
Vielleicht gab es das schon mal, aber ich glaube nicht in dem Ausmaß und nicht in der Regelmäßigkeit, dass Frauen sagen, ich drücke dir jetzt meine Vagina auf einem Foto ins Gesicht, so nach dem Motto, ich glaube nicht, dass das gang und gäbe ist. So.
Und auch diese ganzen Kommentare, die du, ne, also auch das, was du jetzt mit Haftbefehl angesprochen hast, wie, das war das, was du ganz am Anfang mit diesem Fell, ne, mit dem, so wie, verletzt immer noch, oder? Einfach.
Es nervt auf jeden Fall bis heute, aber es verletzt mich nicht mehr so wie früher, weil ich einfach, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich tue, was ich nicht tue. Und
aber es hat lange gedauert.
Es hat sehr lange gedauert. Es war auf jeden Fall ein richtig, richtig langer und schmerzhafter Prozess, sich da selber drin zu finden. Und ich bin da aber mittlerweile, ich würde sagen, echt ein bisschen geheilt von. Mhm. Also es gibt ab und zu noch Kommentare, die mich treffen können, aber der Großteil prallt an mir ab und ich weiß, wie gesagt, einfach, wofür ich stehe und ich weiß, was ich bin und deswegen kann mir das gar nicht mehr so viel anhaben.
Ich fand es so absurd in Männerwelten, wo dann gesagt wurde, dass es wahrscheinlich, also oder so irgendwie so war der Wortlaut wahrscheinlich zu der Jobdescription einer Frau in der Öffentlichkeit gehört, Dickpics zu bekommen. Mhm. Also, ne, welche Absurdität so. Mhm. Also, wenn ihr da draußen diesen Podcast hört, niemals einer Frau ein Dickpic schicken.
Außer sie bittet darum.
Genau.
So, dann
ist okay.
Ja.
Also, aber, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es wollt.
Aber ungefragt, das ist wirklich, also, ich finde es jedes Mal wieder, das ist für mich wirklich eine Art von einfach Gewalt. So, ich möchte das nicht sehen. Ich möchte nicht einfach den irgendwie fremden Penis von irgendwem sehen.
Ich finde es komisch, dass Messenger dagegen nichts machen, weil rein theoretisch, die können doch alles Algorithmen erkennen und so weiter. Mhm. Also die Technik muss doch soweit sein, dass du es einfach komplett so. Also, liebes Instagram, liebes Facebook und Co., bitte verhindert Dickpics. Können wir mit Dickpics aufhören? Gibt es noch irgendwas?
Was gibt es denn noch Schönes zum Abschluss? Eigentlich wollen wir nicht, weil das ist irgendwie traurig, dann.
Ja, mit Dickpics können wir nicht aufhören. Wir hören auf jeden Fall vielleicht damit auf, dass wir relativ bald versuchen, dieses Buch rauszubringen.
Und darüber habe ich mich übrigens auch sehr, sehr gefreut, da über dein Engagement, was das betrifft, weil für mich war es ja nur in Anführungszeichen für den Stream die Geschichte und ich bin da sehr, sehr glücklich darüber, dass wir jetzt mehr daraus machen können und deswegen wollte ich dafür auch nochmal Danke sagen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Visavi. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich würde, glaube ich, ewig noch weiter quatschen, aber ich weiß, dass du auch gleich weiter musst. Deswegen.
Das ist auch schade, weil ich muss sagen, deswegen hatte ich nämlich vorhin noch spontan gesagt, ob wir den Termin verschieben können, weil ich weiß, dass man mit dir sehr gut quatschen kann und es gäbe noch viele Themen. Aber vielleicht holen wir das irgendwann nach oder vielleicht kann ich dich ja mal in irgendeinem Zusammenhang auch interviewen. Wer weiß.
Sagala, wie der Uganda sagt.
Ich sage immer sehr gern von den Orsons habe ich das, glaube ich, irgendwann.
Ja, witzig.
Sehr, sehr gern.
Weil der Mac ist ja mit uns in Uganda war, also hier, und da wurde ja Sagala immer gesagt. Ah. Und er hat das quasi dann wie sehr gern ausgesprochen.
Ah, witzig.
Und so,
weil ich habe das, glaube ich, von Bartek oder von Tua, dieses sehr, sehr gern.
Ja, sehr, sehr gern.
Ja. Das liebe ich auch. Das sage ich wirklich am Tag 10 Mal oder so.
Geil.
Ja.
Die Orsons.
Ja. Schöne Grüße. Und stimmt, kann ich eigentlich, wenn das irgendwann alles wieder geht, darf ich mich anbieten, auch einmal
klar,
irgendwo
mit du stehst schon vor lange Ort auf der Liste. Sein? Ja, ich stehe schon lange auf der imaginären Liste. Das ist lustig, weil wir gestern, keine Ahnung, ob das jetzt clever ist, das zu machen, aber ich bin ja nicht so der clever denkende Mensch, eigentlich eine virtuelle Projektreise plane ich gerade. Ja. Weil du ja gerade nicht auf Projektreise gehen kannst und so und jetzt überlegt habe, man könnte aber das auch nutzen und sagen, man nimmt das Footage von Reisen, das man schon hat und packt dann so Leute wie Dave Grohl am Schlagzeug, Pharrell Williams, Billie Eilish so zusammen und stellt so eine Projektreise-Crew zusammen und macht daraus einen Film wie dieses Gesichtsmapping. Mhm. Das ist ja jetzt also wie Photoshop, nur Flaming heißt es wohl. Und dann könntest du apropos Geschichte schreiben, vielleicht hast du Bock, dieses Drehbuch zu schreiben. Hast du schon mal ein Drehbuch geschrieben?
Nee, aber ich schreibe gerade auch noch parallel an etwas Ähnlichem wie einem Drehbuch. Also das ist auch interessant gerade. Deswegen, und das war früher auch immer ein Traum von mir, Drehbücher Geil. Schreiben. Also sag Bescheid.
Ja, weil ernsthaft, weil ich will auch den ersten sozialen Kinofilm machen quasi, wo halt als Social Business gedacht ist, weißt du, wo du dann halt wirklich sagst, okay, pass auf, die Profits werden alle gespendet. Und morgen sitzen wir mit Kida Ramadan zusammen Geil. Und dann...
Siehst du, ich meine ja auch, ich bin immer wieder sehr beeindruckt, was du alles so machst, aber...
Ja, man muss es nur anstoßen, machen und dann...
This is Viva Con Agua.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.